Und nun der Rasenfunk.
Dienstag, Mittwoch war top. Eine Energie auf dem Trainingsplatz, aber das war heute dann weg. Und das liegt dann auch in meiner Verantwortung.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Marco Rose, nach einem, man mag es kaum glauben, Sieg, übernimmt er die Verantwortung dafür, dass es nicht siegreich genug war. Für Rasenballsport Leipzig bei Borussia Dortmund und damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk. Wir wollen heute einen Schwerpunkt legen auf RB Leipzig und dafür habe ich den perfekten Gast. Uli Kröber ist mal wieder hier. Hallo Uli, schön, dass du da bist.
Hey Max, grüß dich. Deine Ansagen werden ja immer euphorischer.
Da weiß ich auch nicht, woran das liegt. Das hast du nur dir selbst zuzuschreiben. Da musst du die Verantwortung für übernehmen. Anders als Marco Rose oder gleich wie Marco Rose in Dortmund. Du warst auch in Dortmund vor Ort. Welchen Eindruck hat er denn auf dich gemacht in der Pressekonferenz?
Ja, ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass er sich dann nach dem Sieg hinsetzt und die Verantwortung dafür übernimmt, zumal ich auch die Argumentation jetzt nicht so ganz verstehe. Klar, bei einigen Spielern fehlte vielleicht, so wie bei Baumgartner erste Hälfte, fiel mir das auch auf, fehlte so ein Quäntchen Durchsetzungsfähigkeit, Spritzigkeit, Galligkeit, wie Rose das auch genannt hat. Aber insgesamt fand ich, war es kein Riesenproblem in diesem Spiel, dass jetzt bei RB, dass die ständig zu spät gekommen wären, dass die keine Bälle erobert hätten. Also gerade wenn ich an Schlager oder Haidara denke, das war durchaus alles da, weshalb mir jetzt dieser Move von Marco Rose sich jetzt nicht ganz erschließt, dass er jetzt darauf eingeht, dass da vielleicht so ein paar Prozentchen in der Trainingssteuerung fehlen, das nimmt er auf seine Kappe und sowas, hat er das Thema so groß gemacht. Was in diesem Spiel aber fand ich gar kein so großes war. Vielleicht wollte er einfach ein bisschen Last von seiner Mannschaft nehmen und erklären, warum die sich denn gegen die 10 Dortmunder dann so schwer getan hat.
Ja, okay, da müssen wir gleich nochmal ausführlicher drüber diskutieren. Vorher muss ich aber noch den Hinweis loswerden. Wie immer ist und bleibt der Rasenfunk Paywall werbe- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Und seit neuestem geht das auch via PayPal, Apple Pay, Google Pay und Kreditkarte. rasenfunk.de/supportersclub, da erfahrt ihr, wie das geht. Ich werde alles verlinken. Danke für euren Support. Und jetzt zurück zum Spiel. Denn ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen. Also ich weiß nicht, ob sich Marco Rose selbst dann quasi seine Trainingssteuerung da in den Fokus rücken muss, aber so eine gewisse Unzufriedenheit mit dem Spiel in Dortmund, die finde ich ist schon berechtigt, weil man mal wieder ein Spiel nicht deutlich gestalten konnte und es gab diese enorme Druckphase direkt nach dem Platzverweis. Da waren allerdings die Chancen auch vor allem Fernschüsse außerhalb des Strafraums. Gab es dann Ecke um Ecke um Ecke und dann hat ja auch Benzibaini irgendwann das Eigentor geköpft. Aber in der zweiten Hälfte hat man es ja verpasst, den berühmten Deckel drauf zu machen. Also die Kritik kann ich schon nachvollziehen.
Die Kritik, da bin ich ganz bei dir, die kann ich auch nachvollziehen. Nur für mich war das jetzt kein Problem, sag mal, körperlichen Bereitschaft. Ach so, darauf wollte ich ja hinaus. Und das wäre ja auch ein Problem, wenn Rose sagt, er hat jetzt Dienstag, Mittwoch im Training überpaced und die Spieler sind da mit so einer Energie reingegangen. Also die Energie, jetzt sagen wir mal zum Beispiel Bälle zu erobern, die habe ich durchaus gesehen. Was dann aber fehlte, und das zieht sich ja durch die ganzen vergangenen Wochen, ist die Präzision beim letzten Ball, ist die Klarheit der Angriffe, wie vielleicht auch das Positionsspiel angelegt ist, Chancenverwertung. Das sind dann so Punkte, weshalb es dann so zäh wird, ne? Aber ja. An sich die körperliche Bereitschaft, die war für meine Begriffe, war die da. Und bei vielen Spielern, vielleicht nicht bei allen, wie gesagt, angesprochen, bei Baumgartner, das ist ja eigentlich auch kann ein sehr aggressiver Spieler sein. Bei dem habe ich es ein paar Mal wahrgenommen, wenn er den Ball hatte, dass er dann einfach so sich einen Tick zu leicht den hat wieder abnehmen lassen oder da einfach der wirkte körperlich nicht 100% da. Da gebe ich dann vielleicht Marco Rose auch schon recht bei einigen Spielern.
Ja.
Hat man es möglicherweise gesehen.
Ich glaube, Xaver Schlager war das, der dann in der Mixzone gesagt hat, die rote Karte hat uns fast geschadet. Und das würde ja quasi, also sowohl einzahlen auf das, was du gerade sagst, Und vielleicht ein größeres Thema aufmachen. Also weil du jetzt auch schon gesagt hast, man hat in diesem Dortmund-Spiel Dinge gesehen, die in den bisherigen Pflichtspielen eben auch schon manchmal zu sehen waren. Ist das größte Thema für Leipzig aktuell, also neben dem, dass man natürlich gerne effizienter im Verwerten seiner Torchancen wäre, aber das ist jedes Team, das ist jetzt nicht so die wahnsinnige Breaking News, aber ist das größte Problem vielleicht immer noch das Bespielen eines tiefstehenden Blocks und dann Wege in den Strafraum, wenn sie eben nicht vertikal sind und in der Umschaltbewegung und wenn du eben nicht in den freien Raum reinlaufen kannst, sondern da stehen eben schon viele Spieler und der Platz hinter der Kette ist eigentlich gar nicht da, um dahinter zu kommen.
Absolut. Also das so ein Stürmer wie Lois Openda, man hat das ja bei dem Spiel gegen Manchester City ganz gut gesehen, als RB diesen mega defensiven Ansatz gewählt hat. Und dann hatte der auf einmal die gesamte gegnerische Spielfeldhälfte vor sich und kann da seinen Körper einsetzen, macht das clever und schießt dann Tore. Ne? Das ist das, was Lois Openda eigentlich am besten kann, wo das Problem ist, dass eben ganz wenige Mannschaften das so anbieten. Man hat es ja auch in Dortmund jetzt wieder gesehen, bei der Szene mit der roten Karte, ne? Dass wenn er dann alleine aufs Tor zumarschiert, das sind so irgendwie seine besten Szenen. Und ja, RB, da gebe ich dir absolut recht, hat nach wie vor Probleme, Dinge spielerisch zu lösen. Gerade unter Marco Rose ist es ja so, dass dieser kampfbetonte, dieser Pressing-Aspekt im RB-Spiel wieder mehr zum Vorschein kam. Und jetzt auch im Vergleich zu Domenico Tedesco zum Beispiel, da war der Break ja ganz schön krass, weil ja. der hat ja extrem auf Ballbesitz Fußball gesetzt, ne? Und dann hatte man jetzt wieder.
Aber auf die langweiligste Art und Weise des
Ballbesitz. Ja, richtig. Das konnte man sich nur noch schwer angucken, da die letzten Spiele. Aber und unter Rose, das rechne ich ihm auch hoch an, dass er es auch eine Zeit lang wieder geschafft hat, dass die Mannschaft ein Stück tiefer positioniert ist, dass man eben wieder diese Räume auch bekommt und bespielt. Aber natürlich, wenn jetzt Gegner dieses Spiel nicht mitspielen, dann braucht es für meine Begriffe da klarere Abläufe, Lösungen im Kreativspiel. Und man hat ja eigentlich die Spieler mit Xavi Simons, der das auch intuitiv einfach sehr gut macht. Aber es bräuchte noch ein bisschen mehr auch Hilfe von außen, würde ich jetzt mal sagen. Wir sind jetzt alle bei den detailreichen oder bei den inhaltsreichen Trainingseinheiten nicht dabei. Aber es ist so, dass RB Probleme hat, ganz klare Torchancen rauszuspielen, wenn sie eben auf so einen Block anlaufen. Ja. Und vielleicht nochmal einen Schwenk zu Dortmund, weil du Xaver Schlager ansprachst, was der auch gesagt hat, war, das fand ich ganz interessant, wir hatten uns ja eigentlich darauf eingestellt, aus einer Fünferkette, Dreierkette, Fünferkette heraus tief zu stehen, Dortmund zu attackieren und dann eben die Räume zu suchen. Nur war das dann halt nach einer Viertelstunde im Grunde hinfällig, weil Dortmund nur noch zu zehnt auf dem Feld stand. Und dann sagt Schlager, wir hatten das aber immer noch im Kopf. Also es gab keine klare, auch keinen klaren Impuls von außen, würde ich jetzt mal beurteilen. Ich habe zumindest keinen gesehen. Und auf dem Feld hat man es nicht gesehen. Und auch auf dem Feld konnten die Spieler das nicht so adäquat regeln, dass sie halt dieses vorher gefasste Spielkonzept, den Matchplan dann umstellen. Mhm. Und Schlager sagte, es war kein Rhythmus in dem Spiel. Er hätte noch nie so ein komisches Spiel erlebt. Da fehlt es einfach dann sozusagen an einer Änderung eigentlich des Matchplans in dem Moment.
Aber ist das nicht eine ganz schön bedenkliche Aussage für ein Team, was qua Definition zu den Top 3 in Deutschland gehören muss?
Ja, das ist der, also es steht ja jetzt von der Tabelle her, wenn man das mal betrachtet, sind sie ja, hat Rose ganz gut gesagt, wir stehen genau da, wo wir auch hingehören, wo wir uns sehen. Hm. Das würde ich schon sagen, dass sie mit all den Eigenschaften, die Mannschaft mitbringt, die auch Rose auf das Team überträgt, dass die auf Platz 4 gehören aktuell, so wie sie sich präsentieren. Nicht mehr und nicht weniger, aber so, das ist so der Status quo. Aber um den nächsten Step dazu zu machen und weiter auch nach oben ranzurücken, bräuchte es da einfach, müssen sie im spielerischen Bereich, was im Kreativspiel, was ich eben sagte, das Herausspielen von klareren Gelegenheiten, auch gegen einen festen Block, da bräuchte es mehr Lösungen. Da bin ich mal gespannt, welche Lösungen Marco Rose und das Trainerteam da dem Team vermittelt, weil das ist jetzt nicht Roses ureigenste, ist das, sagen wir mal so, das ist jetzt nicht seine Trainer-DNA, ne? Das ja. ist jetzt nicht sein absolutes Fachgebiet, würde ich mal sagen. Da ist er und die Mannschaft da echt gefordert, da in dem Bereich noch weiterzukommen.
Ja, das wäre jetzt nämlich auch ein Aspekt gewesen, den ich hätte reinbringen wollen. Also man muss zwar vorsichtig damit sein, immer so Schubladen aufzumachen, und gerade bei Rasenballsport gibt's halt quasi die große Schublade, in die man immer alles einsortiert, aber auch da gab's ja schon Nuancen. Also Nagelsmann hat anders spielen lassen, Tedesco hat anders spielen lassen und so weiter und so fort. Und auch bei Marco Rose hat man schon verschiedene Dinge gesehen. Aber was ich eben schon bemerkenswert finde, ist, also zum einen, wir haben es nicht zum ersten Mal in dieser Saison gesehen, ansonsten fände ich, wäre es kein so großes Thema, weil es war ein besonderes Spiel, das muss man so anerkennen. Und das zweite Thema ist aber, dass man es eigentlich eine Zeit lang ganz gut hinbekommen hat, direkt nach der roten Karte, dass man dann allerdings auch wieder in eine, ja jetzt nicht Passivität gefallen ist, aber ich finde die Art und Weise, wie man die Chancen am Ende der ersten Hälfte zugelassen hat, also Marco Rose hat gesagt, man hätte gebettelt um den Ausgleich, ganz so schlimm fand ich es ehrlicherweise nicht, da mussten irgendwie die Dortmunder auch noch 2-3 gute Entscheidungen treffen, also dass Can den Ball nicht schießt, sondern ablegt auf Brandt vor dem Tor von Füllkrug, das ist einfach eine sehr, sehr gute Idee gewesen, schwierig zu verteidigen dann. Aber was ich dann interessant finde, ist, dass in der zweiten Hälfte es eigentlich in Summe schlechter war als in der ersten Hälfte. Es gab natürlich die paar Chancen, wo man auch das 3:1 schon früher hätte machen können. Aber das finde ich insofern interessant, weil da hatte man ja eigentlich die Halbzeitpause, um zu reagieren und um eben zu sagen, okay, also Matchplan A, der ist jetzt in die Tonne, habt ihr gut gemacht, bis auf die letzten Minuten, das war nicht so okay, jetzt macht es doch mal wie folgt. Hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass die Spieler, die man hat, vielleicht nicht so die klassischen Positionsspielspieler sind? Also egal, wen ich mir da angucke, also bei Simons hast du ja auch schon zum Beispiel gesagt, dass er so viel intuitiv macht. Ich glaube, der steht jetzt auch nicht immer in dem Raum, in dem er immer sein müsste, aber weil er so viele Dinge so gut macht, ist das nicht schlimm. Also den leistet man sich quasi als so ein bisschen so ein freies Radikal vorne. Mhm. Aber den Spielaufbau zum Beispiel, also Le Keber kann tolle, lange Bälle spielen, hat er auch gegen Dortmund zum Teil gemacht. Aber wenn er tief in der gegnerischen Hälfte ist, dann gibt's eigentlich immer nur den Ball auf David Raum, und David Raum versucht ja sowieso immer nur zu flanken. Was anderes möchte der nie machen. Der will immer an die Grundlinie oder flanken. Auch Schlager und Haidara. Haidara hat manchmal richtig tolle Momente. Der spielt manchmal auch so flach in den Strafraum rein, aus seiner Sechser-, Achterposition raus. Richtig, richtig gut. Aber mehr oder weniger zufällig, würde ich fast sagen. Also ich erkenne da jetzt nicht so Strukturen bei Leipzig, die da sind. Liegt es vielleicht auch daran, dass man eben einfach nicht die Spieler hat, die so ein Spiel dann auch ausführen können?
Ich denke schon. Also gerade zum Beispiel so ein Xaver Schlager, der kommt mir immer ein bisschen zu einseitig weg. Immer als der gilt ja so als so ein Kämpfer und so ein 100%-Spieler, was er ja auch ist. Aber das ist auch ein richtig feiner Fußballer. Also der hatte auch gegen Dortmund, hat er so ein, zwei Situationen, wo der perfekte Steckpässe spielt. Zum Beispiel auf Xavi. Ich glaube schon, dass RB das Personal hat, aber natürlich ist es, wenn jetzt zum Beispiel Xavi neben Baumgartner spielt, der ja so eine Art Zehner dann bei RB spielt, ne? Also das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo vielleicht auch dann wo man auch von Baumgartner dann noch mehr erwarten müsste, dass er auch das Spiel noch mehr an sich reißt, den Spielrhythmus prägt, diese Ideen hat. Also es ist schon so, dass auch dieses Gefüge immer noch in der Findungsphase ist. Gerade so einer wie Baumgartner war am Anfang, hatte der Wehwehchen, war verletzt, konnte die Vorbereitung nicht so richtig mitmachen. Der ist erst relativ spät im Verlauf der Hinrunde reingekommen. Vielleicht muss man so fair sein und sagen, wie die brauchen in diesem neu zusammengestellten Gefüge. Ne? Openda ist neu, Xavi ist neu, Baumgartner ist neu, die alle spielen ja aktuell in der Offensive. Dann, dass man denen noch ein bisschen Zeit geben muss. Und du sprichst Le Keber an. Das ist für meine Begriffe ein Spieler, der ähnlich wie Gvardiol das auch konnte, der absolut feiner Fußballer ist. Also für einen Innenverteidiger hat er eine wahnsinnige Technik und Ballbehandlung. Die fehlt manchmal noch ein bisschen Sicherheit und Selbstverständnis. Aber von dem erwarte ich das auch ein neuer Spieler. Ne? Der hat auch erst nach der Verletzung von Willi Orban ist er irgendwie ins kalte Wasser geschmissen worden und macht das seitdem echt hervorragend dafür, wenn man bedenkt, der ist 20, natürlich auch französischer A-Nationalspieler schon, aber dennoch 20 Jahre alt. Aber auch von ihm also kann da, gerade was die Spieleröffnung anbetrifft, kann da noch mehr kommen. Und das ist, glaube ich, auch genau die Position, wie das auch Josko Gvardiol vergangene Saison gemacht hat, von der auch viel im Spielaufbau ausgehen soll bei RB. Ne? So ist es auch angelegt.
Ja, wobei natürlich, gerade wenn du Gvardiol ansprichst, dann kommt man ja zu einem Thema, was ganz auffällig ist. Es gibt so bestimmte Elemente, die manchmal im Spiel von Leipzig schon da waren, die aktuell fehlen. Zum Beispiel Gvardiol, der hat ja gerne einen diagonalen Ball gespielt in der Eröffnung. Also diese Seitenverlagerungen hat damals Leipzig noch viel, viel öfter drin gehabt. Und ich finde es schon interessant, jetzt erstmal wertfrei, es ist erstmal nur eine Beobachtung, aber dass gewisse Dinge fehlen. Also diagonale Verlagerungen fehlen, es fehlt ein Einkontaktspiel im Zentrum. Das fällt gerade auch besonders heftig auf, weil mit Leverkusen und Stuttgart es zwei Teams gibt, die so gut positioniert sind, dass die oft sogar eben im Zentrum sich mit einem Kontakt durchspielen. Und das geht nur über Positionsspiel. Das ist, du musst den Pass dann auch spielen können, aber wenn die Leute nicht schon richtig stehen, richtig laufen, funktioniert das nicht. Das sieht man bei Leipzig sehr selten. Und was im Grunde, das war jetzt nie so ein Kernelement des Fußballs von Leipzig, weil man dafür eigentlich nie den perfekten Stürmer hatte, aber Openders Einbezug ins Passspiel, auch mal als Wandspieler, als jemand, der quasi so angespielt wird, dass er den Ball prallen lässt, der Theorie nach hättest du die perfekten Spieler, die sowohl den vertikalen Pass spielen können, als auch diejenigen, die dann einsammeln, also Baumgartner wäre prädestiniert dafür, hat er bei Hoffenheim oft genug gemacht, Ball auf Kramaric, der lässt prallen auf Baumgartner und dann geht's wieder tief, entweder er dribbelt oder er passt direkt. Das sind schon drei Elemente, die sind aktuell nicht da bei Leipzig und ich frage mich, ist das by default so? Also möchte man das so oder ist das vielleicht etwas, was sich wirklich noch entwickeln muss, damit man ein bisschen vielseitiger wird in der Spielanlage?
Ja, absolut, das muss sich entwickeln, ne? Weil der Status quo ist zu wenig, auch für die Qualität, wie du sagst schon, wie die Qualität der Spieler. Und ich gebe dir recht, was Verlagerungen zum Beispiel angeht, das sieht man ab und zu mal von Schlager. Das ist ein Spieler, der auch der kann einen sehr, sehr guten Diagonalball schlagen, auch extrem präzise. Aber das ist sieht man zu wenig. Und versucht Marco Rose jetzt zum Beispiel gegen Dortmund, versucht das dann eben mit den zwei hochpositionierten Außenverteidigern, ne? Was dann aber auch nur so mitteldurchschlagskräftig war, weil du hast jetzt in zu Beginn auch keinen Spieler gehabt, der jetzt so zum Beispiel ein Kopfballspieler wäre, der dann mögliche bei tiefen Läufen, wenn man mal durchstößt, dann hätte ein Kopfball eine Flanke aufnehmen können. Dieser Stärke beraubt man sich dann auch, wenn man zum Beispiel dann Josef Paulsen oder Šeško halt draußen lässt, ne? Wie es gegen Dortmund ja zu Beginn war. Natürlich ist Openda ist ja ein spielender Stürmer, ne? Also der ist ja durchaus einer, der den Speed hat wie früher Timo Werner und diese Läufe aufs Tor, aber er ist ja deutlich besser am Ball und du hättest in dem Bereich da technische Qualitäten auch, um so, wie du sagst, so ein Einkontaktspiel, wie das zum Beispiel Stuttgart jetzt bei diesem tollen Pokalspiel auch gegen Dortmund gezeigt hat. Ne? Da hat übrigens auch Marco Rose geschwärmt. Da hat sich das ja angeguckt in Vorbereitung auf das Spiel gegen Dortmund und sagt, das ist so in allen Spielphasen ist das absolute Maximum, wo Stuttgart sich gerade bewegt. Und das, da will man als Trainer eigentlich hin. Und er sagt, wir sind jetzt auch nicht so weit davon weg, aber man ist eben nie da, wo jetzt, was das Spiel angeht, wo Dortmund ist oder wo Stuttgart ist, Entschuldigung, oder Leverkusen.
Ja. Dann lass mal ein bisschen auf den Saisonverlauf blicken. Es ging ja los mit, also hat keinerlei Relevanz, außer es passiert etwas Besonderes. Der Supercup ist das, von dem ich spreche. Diesmal ist etwas Besonderes passiert, nämlich Olmo hat dreimal getroffen. Und Olmo ist ja gleich schon wieder eigentlich ein Wunder, dass wir über diese ganzen Ballbesitzprobleme hinweggekommen sind, ohne den Namen Olmo zu nennen. Wahrscheinlich, weil wir zwei uns schon dran gewöhnt haben. Ja, der ist halt nicht in der Saison für 30 Pflichtspiele da, sondern der ist halt leider immer verletzt. Auch wenn es variiert immer, wie er verletzt ist, aber leider gehört das zu seiner Person mit dazu. Aber das war quasi der Auftakt, 3-0 im Supercup, dann gegen Leverkusen verloren mit 2-3, da hatte man defensiv große Probleme, aber Openda steht auch alleine vorm Tor und trifft, glaube ich, nur den Pfosten, wenn ich mich gerade richtig erinnere, also ja. Da hätte man sogar noch einen Unentschieden dann ziehen können, wie man ja heutzutage sagt. Und dann hat man ja eigentlich sehr, sehr erfolgreich diese Saison begonnen. Gegen Stuttgart gewonnen, gegen Leipzig gewonnen. Es gab immer wieder schon auch Spiele, wo es zäher war. Also die zweite Hälfte gegen Augsburg, wo man gewonnen hat, die braucht man sich jetzt nicht nochmal angucken im Bundesliga-Archiv. Das Spiel gegen Gladbach will man sich eigentlich auch nicht angucken nochmal. Aber die Ergebnisse haben gestimmt, auch gegen Bayern 2-2 gespielt. Und so viele Niederlagen sind ja gar nicht gekommen in dieser Spielzeit. Also wie bewertest du den Saisonverlauf bisher?
Ja, gerade am Anfang der Saison, da haben wir eigentlich über diese Effizienzprobleme, war das absolut kein Thema. Das ist dann immer ein bisschen, hängt dann natürlich auch davon ab, wie andere Mannschaften sich auf den RB-Fußball und die neuen Spieler einstellen. Ne? Wäre jetzt mal meine These. Aber am Anfang war einfach wenn ich beispielsweise an das Spiel gegen Köln denke, war das ein 6-0? Ich glaube, 6 Tore hat RB geschossen. Ja. Mhm. Da waren diese Räume einfach da, ne? Dann hat man davon oder haben wir auch davon geschrieben von diesem neuen Level des Zusammenspiels zwischen Xavi und Openda. Das war teilweise toller, schneller, auch ein Kontaktfußball. Man hatte aber extrem viel Platz und Räume noch in der gegnerischen Hälfte. Und das geht jetzt halt gerade ein bisschen ab, weil sich eben die Mannschaften eingestellt haben. Und nochmal zum Saisonbeginn, da war auch das Thema Chancenverwertung kein Problem, weil die Abschlusssituationen auch klarer waren. Mhm. Und dann sind die war RB im Gegenteil sehr effizient. Na, da war das kein Problem. Jetzt gerade hat man so eine Phase, du brauchst gegen Heidenheim 25 Torschüsse, um dann so ein 2-1 ins Ziel zu retten. Dortmund waren jetzt, glaube ich, wieder 26 Torschüsse gegen 10 Dortmunder oder so. Ne? Das ist eben die, wie wir das am Anfang schon gesagt haben, die klaren Situationen fehlen und Marco Rose schiebt das dann so ein bisschen auf, das ist auch ein bisschen Pech dabei und da geht der Ball irgendwie an den Rücken des Torhüters und an Pfosten und so weiter, ne? Aber das war in dem Falle jetzt Baumgartner gegen Dortmund, ist ja keine klare Torchance, ne? Da sind wir wieder bei
eigentlich war es ja schon vertändelt.
Ja. Genau. Also insgesamt, wenn man sich jetzt mal die Punkte anguckt, ne, da ist RB ja voll im Soll. Also die streben ja immer so einen 2-Punkte-Schnitt an. Das bedeutet Champions-League-Qualifikation und da ist man jetzt genau ganz leicht drüber. Mhm. Aber natürlich schmerzen diese Niederlagen gegen Mainz, der Punktverlust gegen Bochum, Niederlage gegen Wolfsburg, wo Marco Rose sich dann fürchterlich aufgeregt hat. Und Schlager sagte das auch am Freitag nach dem Spiel. Es ist gerade alles zäh. Es geht nichts frei von der Leber. Das Spiel, ne? Es ist ein bisschen, man hat da jetzt kein Selbstverständnis gerade in diesen Spielphasen drin. Mhm.
Warum ist Wolfsburg das Kryptonit für Leipzig, sowohl im Pokal als auch in der Liga?
Boah, das ist ganz schwer zu sagen. Eigentlich ist das ja gar nicht, wenn man sich die anderen Ergebnisse anguckt, der Mannschaften von wie Wolfsburg sonst spielt. Da sind wir genau immer wieder bei dem gleichen Thema, weil eben Wolfsburg sich da so konsequent auch defensiv positioniert und dann, das fand ich, das hat Wolfsburg in beiden Spielen ganz gut gemacht, dass sie ihre, also gerade was Positionsspiel angeht, ihre Möglichkeiten zum Umschalten halt sehr gut ausgenutzt haben. Und einmal gerade das war, glaube ich, jetzt muss ich kurz überlegen, bei einem Tor der Wolfsburger, die haben sie einmal durch den gesamten Leipziger Strafraum oder am Strafraum entlang gespielt. Ne? Und
das war's 2-1.
Genau, da war RB auch einfach gut positioniert bei der Restverteidigung. Da fehlte dann auch ein bisschen irgendwie das Zweikampfverhalten. Also das ist auch so ein Punkt, dass man sagt, dir fehlt so nach vorne hin die Klarheit und Konsequenz und auch in gewissen Phasen, also es fällt ja hinten auch gerade immer in jedem Spiel zuverlässig egal gegen welchen Gegner ein Tor, ne? Also ja. Mindestens eins. Und das ist dann auch so ein Punkt von Konsequenz. Rose nannte das neulich nach dem Spiel gegen Man City, uns fehlt gerade so eine Zutat, die, so sage ich jetzt, die eben RB zum Top-Team macht und diese Zutat sucht die Mannschaft und der Trainer gerade.
Ja. Vielleicht ist es die Erfahrung. Ich meine, wir wussten, dass wieder Erfahrung weggewechselt ist und ich glaube, alle Transfers, Neuzugänge waren unter 24 Jahre alt. Wir wussten quasi, dass das passieren kann, aber es fällt schon auch auf und da ist natürlich so ein City-Spiel jetzt ein extremes Beispiel, weil City eben auch extrem ist in der Art und Weise, wie man im Guten spielen kann. Also da kann man halt ein 2-0 auch mal aus der Hand geben und dann noch 2-3 verlieren. Aber ich habe nochmal so über meine Notizen geguckt vor dieser Folge zu den Spielen in dieser Saison und ganz oft war es so, dass ich notiert hatte, gute erste Hälfte, in der zweiten Hälfte war kaum noch was zu sehen. Oder erste Hälfte gar nicht so gut, in der zweiten dann aber wesentlich besser. Und vielleicht ist es tatsächlich die fehlende Erfahrung, dann auch mal ein Gegner, du kannst den Spielstil, den Leipzig hat, den kannst du ganz selten mal über 90 Minuten durchziehen, weil du hast die Räume nicht dafür, du musst die Kraft dafür haben und du hast ja selten lange Ballbesitzphasen. Das heißt, zu deinem Spielstil gehört auch erstmal dazu, dass beim Gegner irgendwas schief läuft, sonst kommst du nicht in die Räume rein. Und was ich bei Leipzig eben eigentlich jetzt noch gar nicht gesehen habe, vielleicht so ein bisschen gegen Köln dann beim 6-0, aber das war so ein Sonderspiel, ist, dass man wirklich mal einfach in Ruhe sich den Ball zuschiebt, jetzt einfach gesprochen, den Gegner von links nach rechts bewegt, nach vorne spielt, ihn immer mehr hinten reindrückt und dann quasi im eigenen Ballbesitz auch mal Kraft schöpfen kann für die nächste Phase.
Es ist extrem aufwendig und da muss ich eigentlich sagen, dass das mich wundert fast, dass das bisher gar kein so großes Thema ist, auch was so die Power angeht, denn die Spieler gehen dieses Spiel, dieses intensive Spiel ja mit. Das fordert Rose von denen, das ist die absolute Grundlage, das ist so sein Basic und die Spieler ziehen das zu 100% mit, das muss man auch sagen, selbst so ein Künstler wie Xavi, der zieht das mit, ne? Also der ist das macht ihn auch so außergewöhnlich, dass er eben jetzt nicht nur ein feiner Fußballer ist, sondern dass er eben auch diese Aggressivität im Anlaufen und so haben kann und das zeigen kann. Also die Mannschaft ist schon auch so zusammengestellt und zieht das mit, aber also ich bin da bei dir. Es ist mega aufwendig und du musst halt ständig pressen, ständig schieben und um dann den Gegner vielleicht irgendwann mal so weit zu haben, und das meint Rose, wenn er sagt, wir müssen das erzwingen, dass du halt den Gegner halt irgendwann mal so stark unter Druck setzt und so sehr stresst, dass dann eben mal ein Fehler passiert. Aber also mir fehlt das auch, dieses wenn man sich sagt, legt sich mal so ein Gegner zurecht, und das hatte man vielleicht in den angesprochenen 10 Minuten, Viertelstunde nach der roten Karte in Dortmund, ne, da sieht man das mal phasenweise, also es gibt schon diese Spielphasen, aber da fehlt auch die Konstanz, und vielleicht ist es auch gar nicht so, in dem Spielprinzip gar nicht so vorgesehen, dass über 90 Minuten mal durchzuziehen, sondern das sind eben immer Phasen. Passt dann wiederum vielleicht aber auch zum Rose-Spiel, der ja sagt, diesen sogenannten ganzheitlichen Ansatz verfolgt, ne? Der will kein Ballbesitzteam oder keine reine Gegenpressing-Mannschaft, sondern er will in unterschiedlichen Phasen des Spiels immer alles sehen. Und ja, vielleicht geht das auch manchmal zu Lasten von Rhythmus und Strukturen des Spiels.
Ja, also da würde ich nämlich sagen, ich meine, alles, was wir besprochen haben, spricht dagegen, dass das bisher geklappt hätte mit dem ganzheitlichen Ansatz, aber natürlich auf einem hohen Niveau. Also ich meine, wir sprechen hier über ein Team, das hat dreimal in der Liga verloren, ist in der Champions League in der K.O.-Phase, also deswegen mit aller Vorsicht, aber eben auf dem Niveau, auf dem Leipzig agiert, könnte man mehr erwarten. Und das Interessante ist, dass es ja stimmt, dass die Intensität ein wichtiger Faktor bei Leipzig ist, aber dass es eben nicht über alle Phasen hinweg geht, das siehst du eben dann daran, dass in allen relevanten Kategorien, die das eben zeigen, intensive Läufe, Sprints und gelaufene Distanz, Leipzig irgendwo immer zwischen Platz 8 und Platz 10 in der Liga liegt.
Genau, das habe ich mir neulich auch mal angeguckt, die Statistikwerte. Du hast eigentlich, ich glaube, keinen Wert, der jetzt das ausdrücken würde, weil RB Leipzig eben immer alles versucht zu sein, sozusagen. Ne?
Ja, genau. Also muss man auch vorsichtig sein mit den Statistiken, aber es ist eben auffällig. Ich würde ganz gerne mit dir auch mal auf die Transfers blicken, weil das war im Sommer logischerweise ein großes Thema, weil man eben wieder Abgänge hatte, also unter anderem Guardiol, Szoboszlai und Nkunku. Das sind ja schon mal drei sehr wichtige Namen und das vergisst man ja vielleicht auch manchmal, wenn man über Raba jetzt spricht, weil eben so jemand wie Xavi, so jemand wie Openda eben gleich in einzelnen Spielen dem Team ihren Stempel aufdrücken und dann vergisst man, wer hat denn da eigentlich vorher gespielt. Es gibt aber zum Beispiel auch, du hast ihn vorhin erwähnt, Šeško, der von Leipzig gekommen ist. Es gibt Entschuldigung, beide sind natürlich von Salzburg gekommen. Keine Ahnung, warum ich jetzt da die beiden Vereine verwechseln konnte, wie das passieren konnte.
Gibst du, das war mit Absicht, der Versprecher.
Nee. Ich meine, alle Leute kennen meine Haltung zu Rasenballsport und dass ich ja auch Raba sage, da glaube ich, brauche ich solche Versprecher hier nicht einbauen. Aber wie blickst du denn auf die Transferperiode jetzt mit, naja, 20 Pflichtspielen, die man jetzt mal dieses Team hat spielen sehen?
Ich glaube, da sind noch viele ungehobene Schätze. Also wenn ich beispielsweise Šeško in Vorbereitungsspielen gesehen habe, das war natürlich auch gegen unterklassige Gegner teilweise, aber was der für eine körperliche Präsenz hat und was der zum Beispiel auch bei Standards oder bei Flanken, was der vorm Tor für eine ungeheure Höhe hat, ich glaube, da ist noch so viel Potenzial zu heben, was man jetzt gerade bei Šeško, also der hat es nochmal aufblitzen lassen bisher oder durfte es nochmal aufblitzen lassen, weil ihm halt andere Dinge noch fehlen. Das gleiche bei Seiwald, der muss sich halt aktuell da hinten anstellen hinter Haidara und Schlager, die das auch zusammen gut machen. Dann Kevin Campbell für einen mehr ballbesitzorientierten Spielstil hast du ja auch noch. Also ich glaube, auch bei Seiwald schlummert da noch viel. Eine ganze Zeit lang war das bei Baumgartner so, ne, dessen Qualitäten man noch gar nicht so richtig erkennen konnte, der jetzt langsam erstmal wieder so in sein Spiel reinkommt und auch in das RB-Spiel finden muss. Also insofern kann man die Transferperiode eigentlich bisher nur so zur Hälfte ungefähr beurteilen, weil wir sehen natürlich die sehr gut eingeschlagenen Spieler wie Xavi, der was ein wirklich absoluter Supertransfer war, wenn der jetzt fehlen würde, dann wäre es, glaube ich, echt eng, ne? Bei all den, also bei der Präsenz, bei seiner Bedeutung im RB-Spiel, so als Dreh- und Angelpunkt, fast alle in allen torgefährlichen Situationen ist er dabei, ne? Und sucht entweder selber die Abschlüsse, zieht natürlich auch Räume, zieht die Gegner auf sich. Also der leitet im Prinzip fast jede Szene ein. Wenn der jetzt fehlen würde, auch wenn er erstmal nur für ein Jahr da ist, das wäre schon eine Mega-Lücke, gerade jetzt eben durch das Fehlen von Dani Olmo, ne? Also ja. Das hatte natürlich so auch keiner eingeplant, dass der nach einem freien Sommer, ja, dass er sich dann trotzdem wieder so verletzt und wieder so schnell raus ist. Also das muss man vielleicht immer ein bisschen mitbedenken, dass du natürlich jetzt nicht davon ausgehst, dass Olmo jetzt wieder verletzt ist.
Gehst du davon aus, dass Olmo 90% der Spiele macht?
Nee, 90%.
Eigentlich doch auch nicht, oder?
90%, nee, aber dass er jetzt wieder so fast so eine gesamte Hinrunde fehlt.
Ja, klar.
Ist schon bitter, ne? Also das muss man natürlich auch mal mitbedenken, dass der mit dem so ein Ausnahmespieler, da wäre der eigentlich, hätte diese Rolle haben können, die jetzt der junge Xavi versucht einzunehmen, ne? Und genau, und ich finde auch, dass Openda eine gute Verpflichtung war, dass das gut passt. Aber auch wenn bei ihm noch nicht alles jetzt nicht alles so läuft, wie man sich das vielleicht versprochen hat, aber er ist da, also gerade so was auch seinen Abschluss angeht, erwartet er, glaube ich, auch noch selber mehr von sich. Ne? Aber dennoch war das ein sehr guter Transfer. Zwischendurch hieß es ja mal dann nach dem Abgang von Max Eberl, ja, der war ja zu teuer, der sei zu teuer eingekauft worden. Aber ja, ich glaube, das war so irgendwie so ein Nachtreten, aus welcher Ecke das auch immer kam, jetzt gegen Eberl. Aber ich finde, das sind schon zwei sehr gute Transfers und auch die von den anderen. Baumgartner kommt jetzt immer besser rein. Und wie gesagt, wenn Šeško in Bereichen wie zum Beispiel anlaufen, die jetzt Jusuf Paulsen auszeichnen, ne, wenn Šeško noch so ein Stück mehr Paulsen verinnerlichen würde, dann ist das ein absolut außergewöhnlicher Stürmer mit einer tollen Physis und mit einer sehr, sehr guten Ballbehandlung für seine Körpergröße.
Ja, trotzdem, ich kann mir Šeško immer noch nicht so ganz vorstellen in der Art und Weise, wie Rasenballsport aktuell spielt, aber ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit auf die Spielweise zurückkommen, weil ich glaube, da haben wir jetzt eigentlich die relevanten Sachen zugesagt. Aber weil du jetzt gerade den Namen Eberl hast fallen lassen, also diesen Openda-Vorwurf, also wenn man sich mal kurz zurückerinnert in den Sommer hinein, in welche Verhandlungsposition da Lens war, wie gefragt Mittelstürmer waren, halte ich das für eine gewagte These zu sagen, der war zu teuer mit seinen, also wahrscheinlich waren es so rund irgendwie 40 Millionen, die er gekostet hat. Aber wie blickst du denn auf all das, was da passiert ist? Ruven Schröder, Max Eberl und so weiter und so fort.
Ja, sehr ganz seltsame Entwicklung natürlich mit Max Eberl, ne? Der, ich glaube, das war vor einem Jahr, da war ich in Berlin, in der sächsischen Landesvertretung, also in der politischen Landesvertretung in Berlin. Und da war so eine Veranstaltung des Freistaats und da ging es irgendwie um RB Leipzig. Und da war Max Eberl als der neue Repräsentant von RB Leipzig zu Gast. Und dann da ging es auch um Identifikation mit dem Verein und so weiter. Und da wirkte das zu diesem Zeitpunkt, also Dezember vor einem Jahr, ne, da war das ja noch die große Liebe. Und das ist dann, scheint ja, also was da jetzt genau vorgefallen ist, das kann wahrscheinlich, können wahrscheinlich nur Oliver Minzlaff und Max Eberl beantworten, aber das ist ja sehr schnell erkaltet und dann war so der nächste Schnitt, der prägnante, der mir dann einfällt, Pokalfinale, wo Max Eberl sich fast komplett rausgehalten hat, wo dann, was jedem auffiel, dass Max Eberl rund um die Feierlichkeiten des DFB-Pokaltitelgewinns, dass der sich da absolut rausgehalten hat, außen vor war und da so eine, schon so eine, wie so eine Außenperspektive, also so Für uns als Beobachter wirkte das, als würde er das von sich alles von außen anschauen. Er war gar nicht in dem Moment mittendrin. Da muss zu dem Zeitpunkt muss dann schon so eine Entfremdung eingesetzt haben. Dann gab es die ersten Gerüchte, was den möglichen Wechsel zu Bayern angeht. Und ja, also dass innerhalb so kurzer Zeit von der Wunschbesetzung dann zur Trennung kommen konnte. Also ist für mich jetzt irgendwie in der Rückbetrachtung immer noch auch rätselhaft. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass Max Eberl sich jetzt tatsächlich in diesem Verein RB nicht wohlgefühlt hat, ne? Der ja kein Verein im ist, wie andere Vereine das sind, sondern das, was ja so eine Unternehmensstruktur ist. Und sicherlich spielt da auch die Rolle von Oliver Minzlaff ist da mit zu betrachten, der nach wie vor sehr, sehr präsent ist. Und der hat ja eigentlich den Job als Aufsichtsratsvorsitzender, um zu kontrollieren. Aber es macht zumindest den Eindruck, als würde er auch immer weiter aktiv im Geschäft mit eingreifen. Und das ist sicherlich so ein Punkt, wo das auch mit Eberl schwierig war. Das ist natürlich auch wieder so eine RB-Konstellation. Der Aufsichtsratsvorsitzende ist gleichzeitig der Chef des Investors und des Hauptsponsors, ne, der dann möglicherweise, was jetzt qua 50+1 Regel gar nicht erlaubt ist, aber der dann, das kann man ja immer jetzt nicht so richtig beweisen, aber es macht so den Eindruck, was man so hört, dass er eben auch sehr stark noch in den Verein hineinwirkt. Ja, das wäre für mich jetzt so ein möglicher Erklärungsansatz, jenseits dessen, was dann da damals gesagt wurde, eben das fehlende Commitment und es hat nicht 100% gepasst und
Ja, gut, ich meine, das ist ja erstmal dann die Kommunikation nach außen. Genau. Aber das heißt, das, was man sich ja fragen konnte durch den Tod von Dietrich Mateschitz, ist ja Oliver Minzlaff quasi zuständig geworden für die Sportsponsorings des Konzerns und da war ja für manche nicht klar, ob er sich eben mehr rausziehen müsste, deswegen, weil er unter anderem für Formel 1 und so weiter dann auch zuständig ist und da ja auch oft am Streckenrand gesehen wurde. Also das würdest du jetzt sagen, ist zumindest deiner Beobachtung nach nicht passiert, dass Minzlaff jetzt so wesentlich raus wäre bei Leipzig.
Naja, er ist natürlich jetzt nicht mehr täglich in der Geschäftsstelle, aber er ist bei fast allen Spielen, also zumindest bei sehr vielen Spielen, jetzt in Dortmund habe ich auch wieder gesehen, also Dietrich Mateschitz war ja zum Beispiel über all die Jahre hinweg bei einer Handvoll Spiele. Der hat das sich absolut von außen angeguckt, hat sich von Minzlaff berichten lassen und ist nur bei besonderen Anlässen mal gekommen, Aufstieg in die Bundesliga oder so. Und hat sich da, was so den Einfluss in den Verein hineingeht, absolut rausgehalten, seitdem damals Rangnick dann 2012 übernahm. Und er wusste, das ist alles in einem guten Fahrwasser, hat sich Mateschitz nur noch bei der Budgetierung sozusagen mit eingemischt, ne? Was da vielleicht mögliche Ausgaben angeht. Aber er war nie präsent in Leipzig. Und bei Oliver Minzlaff ist das schon anders. Der ist auch mal bei dem Training da. Er hat sich ja auch extra sozusagen diese Rolle noch geben lassen als Aufsichtsratsvorsitzender, damit er dann auch noch eine Legitimation hat, nehme ich mal an, ne, um da auch noch eine Funktion im Verein einzunehmen. Ja, also wenn man das jetzt mal überlegt, er hat natürlich Formel 1, Extremsport, all die anderen Sportsponsoring, der ist ja nicht bloß für Sport zuständig, sondern er ist ja einer von drei Red Bull Chefs, die dieses Gesamtunternehmen, dieses milliardenschwere Unternehmen leiten. Also ich gehe mal davon aus, der hat jede Menge Arbeit und viel
auf dem Tisch. Ganze Zeit in Leipzig rum.
Und er ist trotzdem sehr viel nach wie vor beim Fußball. Also das muss man ganz klar feststellen. Und wie groß jetzt der Einfluss da genau ist, das lässt sich jetzt von außen her ganz schwer sagen, wenn man da jetzt nicht irgendwie am Tisch sitzt oder sich mit in die RB-Führungsmeetings mit einklinken würde, aber ich glaube, der Einfluss ist nach wie vor noch groß.
Ja, du, ich meine, wir können da nur spekulieren und irgendwo reicht dann auch der Sinn der Spekulation, aber es fügt sich schon so ein Gesamtbild zusammen. Also ich hatte in der letzten Woche am Mittwoch, habe ich einen Schwerpunkt zu Gladbach aufgenommen mit Yannick Sorgatz. Und der hat zum Beispiel erklärt, wie der Abgang von Max Eberl dazu geführt hat, dass die Aufgaben, die Max Eberl erfüllt hat, auf mehrere Schultern verteilt wurden und dass sich durchaus da viele Leute jetzt sehr wohl drin fühlen, dass du eben nicht nur eine Person hast, die öffentlich sehr präsent ist und Transfers macht und eben Bindeglied zwischen Mannschaft und Vorstand und so weiter ist, sondern dass du da eben Roland Wirkus, Nils Schmatt und noch andere hast. Und da haben wir noch drüber geredet, dass das ja auch oft so ein normaler Vorgang ist, wenn jemand sehr lange in einem Unternehmen ist und auch erfolgreich in einem Unternehmen, dass derjenige dann sehr viel Macht auf sich konzentriert, sehr viele Kompetenzen in sich vereint. Das ist, glaube ich, das etwas wertneutralere formuliert. Und dass man es erstmal wertneutral sehen muss und dass das aber dann normal ist bei solchen Unternehmen, so jemand verlässt das Unternehmen und dann splittet sich das auf. Und wenn jetzt aber so jemand mit dieser Genese dann in ein Unternehmen hineinkommt, was eben viel, viel eher sich an eben Wirtschaftsunternehmen orientiert, in verschiedenen Abteilungen arbeitet, mit unterschiedlichen, wer berichtet an wen und so weiter, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es da auch hin und wieder Abläufe gab, die für beide Seiten vielleicht anders liefen, als sie sich's vorher gedacht hätten, ohne dass man da jetzt, glaube ich, sich zu weit aus dem Fenster lehnen muss. Und insgesamt war Max Eberl dann eben einfach oder ist aktuell immer noch ein Mirakel, weil er von seinen Aussagen her, also Brainwashing ist zu viel, aber es war krass, wie er sich verändert hat in seiner Haltung zu Rasenballsport und wie er zum Teil auch Unwahrheit, muss man leider sagen, verbreitet hat, gerade was zum Beispiel die Transfers von Salzburg nach Leipzig angeht, da dann einfach mit falschen Zahlen zu hantieren, ist nicht schlau, weil heutzutage wird das eben einfach dann nach solchen TV-Sendungen offengelegt. Und auch die ganze Art und Weise, wie dann aber auch Leipzig diesen Abgang wieder kommuniziert hat, das ist sehr undankbar, wenn das aus welchen Gründen auch immer nicht funktioniert. Aber das hat ja auch so viel Raum für Spekulationen gelassen, wenn man eben sagt, na, er hat sich eben nicht genug committed, also er hat eben die Spekulationen rund um den Wechsel zum FC Bayern nicht laut genug und klar genug ausgeräumt, was ja stimmt. Das ist jedem aufgefallen, der das gehört hat.
Absolut, er hat sich diese Hintertür immer offen gelassen, ja.
Genau, und das ist dann auch für den Verein oder für das Unternehmen eine schwierige Entscheidung. Aber deswegen hängt das eben so über Leipzig und das Thema ist ja auch noch nicht vorbei. Also ich bin gespannt, das ist jetzt glaube ich erstmal nur pausiert und alle sind froh, wenn gerade der Name Max Eberl möglichst selten fällt und Max Eberl ist wahrscheinlich auch froh, wenn er gerade mit Leipzig wenig zu tun haben muss. Aber so ganz durch ist das noch nicht. Gleichzeitig hat es ja aber auch Auswirkungen auf den sportlichen Bereich, weil wie die sich jetzt verstehen, das ist für uns zwei erstmal egal. Für dich ist es vielleicht noch ein bisschen wichtiger, mir ist es ehrlich gesagt jetzt erstmal wurscht, ob der mit Minzlaff auch noch so ein Bier trinken geht oder nicht. Aber was man ja sehen konnte.
Eher mit Marco Rose. Rose sagte, die verstehen sich noch gut und kommunizieren auch miteinander.
Ja, ja gut, ich habe sowieso gehört, dass man mit Marco Rose sehr gut Bier trinken kann. Also, also jetzt im Sinne von gesellige Zeit verbringen. So meine ich es natürlich nur.
Also ich habe noch keins mit ihm getrunken.
Ja,
wobei man mit mir auch sehr gut Bier trinken kann.
Na, siehste, irgendwann werden wir auch noch zusammenfinden. Wenn du weiter so präsent bist auf den PKs, ist das fast zwangsläufig. Aber was man ja sehen konnte, und da wollte ich jetzt eben zu etwas, was ich glaube, was sich bei Leipzig verändert hat, hin zu dieser Saison. Früher war Leipzig das Team, was natürlich die besten Spieler von Salzburg holt, klar, das ist qua der Struktur so, und das dann eben Nachwuchstalente holt, gerne aus Frankreich, oft auch aus den zweiten Teams oder aus den U19-Teams der großen, also Paris Saint-Germain zum Beispiel, und dann damit dann auch tolle Transfererlöse erzielt. Ich würde sagen, und das würde ich jetzt gerne von dir überprüfen lassen, das hat sich verändert, weil ein Luis Openda zu holen, da braucht man jetzt kein krasses Scouting für, sogar ein Lukeba war so, dass man da eigentlich schon vorher überall lesen konnte, ja, ja, der ist super, und ein Xavi hat man sogar nur ausgeliehen, also hat da sogar seine Transferstrategie verändert. Ich kann mich an keine Laie in einer solchen, auf so einer bedeutenden Position erinnern in den letzten Jahren von Leipzig. Würdest du auch sagen, dass sich da was verändert hat bei Rasenballsport?
Also es gab schon immer mal eine Laie, aber die Spieler sind da nie eingeschlagen. Vielleicht ist es vielleicht sicher genau daran.
Ja, okay.
Ich erinnere mich zum Beispiel an Emile Smith-Rowe, der war ja mal eine halbe Saison oder so da. Wen hatten wir noch? Ademola Lookman war auch erst eine Laie, musste dann wieder zurück.
Aber das war doch so ein Wintertransfer, oder?
Ja.
Also beide, glaube ich. Das war doch, hat man reagiert auf was halt.
Ja. Genau, das war nochmal ein bisschen anders vom von den Voraussetzungen. Genau, und vor allem war ja der Punkt, man hatte jetzt eben bei Xavi Simons hast du keinen Anschluss Möglichkeit, ihn zu bekommen, auch wenn RB hofft, ihn nochmal ein weiteres Jahr ausleihen zu können. Das ist ja so der Plan im Hinterkopf. Aber ja, also was sozusagen die Transferstrategie angeht, hat sich RB natürlich irgendwie auch finanziell einfach höheres Level begeben und die versuchen jetzt immer noch die Spieler quasi mit einem Mehrwert, auch mit dem ähnlichen Profil und in dem Alter zu holen, aber die einfach nochmal in so einem anderen Regal sind. Also so ein Rekordtransfer wie Openda wäre auch vor zwei, drei Jahren wäre das noch nie möglich gewesen, dass man sagt, man nimmt jetzt so viel Geld und vielleicht war es auch nie gewollt. Man nimmt jetzt so viel Geld in die Hand, aber das ist ja klar zu erkennen, dass RB sich da als europäisches, internationales Spitzenteam auch weiter auf dem Markt positionieren will und dann sagt auch mal, wir brauchen jetzt einen Stürmer, der uns 20 Tore pro Saison garantiert. Und das kann jetzt keiner sein, den man jetzt vielleicht irgendwie aus Salzburg holt. Dazu ist das zu vage, wie wenn so ein Spieler einschlägt, sondern das muss eben einer sein, der sich schon international und in einer bedeutenden Liga, wie zum Beispiel in Frankreich, die noch ein Stück halt unter der Bundesliga rangiert, aber dennoch da schon mal durchgesetzt hat und das unter Beweis gestellt hat. Und insofern, also ich finde diese Strategie auch nachvollziehbar, weil das alles Spieler sind, die auf der Ebene ja nochmal extrem an Marktwert zulegen können, wenn sie denn dann, was ja immer bei RB noch das Thema ist, dass eben dann immer noch darüber Clubs interessanter sind, weil sie mehr ein höheres Renommee haben, vielleicht mehr Titel holen können und ja auch mehr Geld bezahlen, also mehr Gehalt bezahlen als RB.
Ja, aber das heißt für Jugendspieler, was ja eh schon die ganze Zeit so ein Thema ist, weil auch, also Rasenballsport hat es auch selber zum Thema gemacht, weil man hat da viel in die Infrastruktur investiert und man hört eben immer wieder, dass es im Nachwuchsbereich die Infrastruktur soll ganz toll sein, betrifft da jetzt auch zum Beispiel die Frauen, die ja auch in die erste Liga gestiegen sind. Aber für die wird es ja noch schwieriger, eigentlich dann ins Team zu kommen. Müssen wir uns von dem Gedanken verabschieden, dass Leipzig irgendwann mal zu einem Team wird, das eben auch regelmäßig Spieler aus der eigenen Jugend in die Profimannschaft integriert?
Boah, regelmäßig ist schwer, ne? Auch wenn man mal jetzt im Liga-Vergleich guckt, wer schafft es auf diesem Level oder auch europäisch, wer schafft es auf diesem Level regelmäßig? Aber dennoch muss ganz klar das Ziel sein, überhaupt erstmal einen. Es muss mal einer regelmäßig schaffen, in der ersten Mannschaft zu spielen. Das ist ja bisher noch bei keinem einzigen gelungen. Und das ist nach wie vor das Ziel, weil das ganze Nachwuchsleistungszentrum, das kostet ja auch eine Menge Geld. Und da zumindest mal einen Spieler rauszukriegen, der auch mal in der eigenen Mannschaft das Zeug hat, sich durchzusetzen oder möglicherweise dann auch noch irgendwie Gewinn bringen, zu einem anderen Verein wechselt. Na, das ist jetzt mal mit Tom Kraus gelungen. Der ist, glaube ich, für 5 Millionen, war das 5 oder 7 Millionen, ist der zum Mainz gegangen. Ne? Das war jetzt, soweit ich mich erinnere, der höchste Transfer von einem selbst ausgebildeten Spieler mal zu einem anderen Club. Mhm. Sonst ist das nur mit deutlich geringeren Summen gelungen oder gar ganz ablösefrei von auch Spielern, die dann die RB U19 verlassen haben und dann jetzt wie zum Beispiel Chabot oder Martel oder, Martel oder so, dass die dann ihren Weg auch in der Bundesliga machen, anderswo, ne? Aber na klar ist es schwierig bei einem Club wie RB, der den Anspruch hat oder eigentlich den Zwang, jedes Jahr Champions League zu spielen, ne? Also du hast ja immer diesen Druck, mindestens unter die Top 4 kommen zu müssen, um eben dieses das jetzt aufgebaute Gehaltsgefüge, den Kader, den auch den eigenen Anspruch halt zu erfüllen, ne? Und das weiterhin so stemmen zu können, da ist also Champions League ist Grundgesetz bei RB, das ist fest eingeplant und das macht es natürlich nicht einfacher. Jetzt sieht man ja auch an noch einem relativ jungen oder den jungen Spielern, die von außen gekommen sind. Also wenn man jetzt Seiwald anguckt oder Šeško, auch selbst die haben ja schon wenig Einsatzzeit, obwohl die einiges gekostet haben. Und jetzt und dann kommt jetzt eben ein Spieler wie zum Beispiel Winos Osave, der gerade U17 Weltmeister geworden ist. Der hat dann mal die Chance, da mitzutrainieren, aber das wird über jetzt absehbar wird das auch nicht möglich sein, den da jetzt zu integrieren, weil da einfach noch zu viel fehlt. Aber ich halte es dennoch jetzt nicht für unmöglich, oder sag mal so, ich halte es für keinen Widerspruch, dass man sagt, wir wollen auf Spitzenniveau Zugänge, die uns beispielsweise, wie das bei Openda geplant ist, die uns 20 Tore pro Saison garantieren und dennoch, dass man es mal schafft, mal einen Spieler so zu entwickeln, dass man dem auch mal Spielzeit gibt und den mal einzubauen. Also das widerspricht sich jetzt nicht unbedingt. Oder würdest du sagen, das ist natürlich macht es nee, einfacher, wenn die Transfersummen höher werden, ne? Also dann haben natürlich die Spieler selber den Anspruch und auch der Anspruch des Vereins ist es dann, dass diese Spieler auch spielen, wenn die 20 Millionen gekostet haben, sagen wir mal. Eher als jetzt jemand aus dem Nachwuchs, der da erstmal dieses also der da jetzt diesen finanziellen Druck jetzt nicht so mitbringt. Aber ich glaube schon, dass das, wenn die Qualität der Ausbildung stimmt, dass es dann möglich ist, auch so jemanden mal reinzuwerfen, wie es auch Julian Nagelsmann zum Beispiel immer mal versucht hat. Unter dem haben ja einige debütiert, Dennis Borkowski damals, auch Kraus, wie heißt er, der zu Fürth gegangen ist? Gerade den Namen vergessen, können wir nochmal nachschauen. Also der hat ja einigen Spielern auch zu Einsätzen immer mal wieder verholfen.
Sidney Rebiger?
Richtig, Sidney Rebiger. Oder der Hugo Novoa mal Einsatzzeit gegeben, ja, stimmt, hat. So, ne? Also da war natürlich, ist da ein Typ wie Nagelsmann experimentierfreudiger und der geht dann auch mal ein bisschen mehr Risiko als Rose. Bei Rose spielt ein Spieler erst dann, wenn Rose 100% von ihm überzeugt ist und das schaffen, sagen wir mal so, das schafft die Hälfte der aktuellen Kaderspieler kaum und dann ja. soll es noch Nachwuchsspieler schaffen. Also das ist schon extrem schwer auch für die Jungs und gleichzeitig auch aus Roses Sicht nachvollziehbar, der muss die Ziele mit dem Verein erfüllen, dann muss es schon 100% passen, wenn auch ein junger Spieler mal Einsatzzeiten bekommt. Ja. Aber vielleicht in dem Zusammenhang, was vielleicht nochmal wichtiger ist, dass auch aus meiner Warte der Gesamtverein, was die Nachwuchsausbildung angeht, jetzt wieder auf einem besseren Weg ist. Also wir hatten ja, es fing ja an mit Rangnick und Frieder Schroff, der dieses Nachwuchsleistungszentrum überhaupt aufgebaut hat. Und da hatte man sozusagen diesen Gedanken, diese RB-Philosophie auch auf die Nachwuchsmannschaften zu übertragen. Und da hatten wir neulich mal eine ganz interessante Podiumsdiskussion, war das zum Beispiel mit Tim Sebastian, der frühere RB-Verteidiger, der jetzt im Nachwuchstrainer ist. Und der sagt, aus heutiger Sicht war das falsch, weil er kann es, also man ist zwar nachvollziehbar, dass Akademien eine Spielphilosophie vereinheitlichen wollen, ne? Und um dann das im ganzen Verein durchzuziehen, wie das zum Beispiel Ajax Amsterdam oder FC Barcelona macht. Nur der Unterschied ist, diese Spielphilosophien sind Philosophien mit Ball. Ja, und, genau. Und RB hat ja eine Philosophie, die ganz stark auf dem Spiel ohne Ball beruht. Und das ist gerade in der jüngeren Nachwuchsausbildung, ist das dann nicht wieder aufzuholen. Wenn du halt ständig anläufst und presst, dann hast du in dem Moment keine Zeit für technische Ausbildung und Erfahrungen am Ball. Und deswegen ist das jetzt so ein Stück angepasst worden, dass man sagt, wir haben natürlich jetzt in der U19 oder U17 will man schon auch RB-Fußball sehen, aber in den jüngeren Jahrgängen liegt der Schwerpunkt viel mehr auch auf individueller Technikausbildung. Und das find ich einen ganz guten Weg, dass man da vielleicht auch schon besser ausgebildete Talente dann in die U17, in die U19 bekommt und
wo es aber dann halt wieder zählt, wie gut sie anlaufen. Also
richtig, also das muss halt nicht. Bei RB schon beides zusammenkommen. Deswegen fanden Rose und Eberl und Schröder und so alle eben auch Xavi Simons so cool, weil der halt beides vereint. Und wenn du so ein Spielertyp hast, der eben beides kann, das ist so ein Idealspieler für Rose, für RB. Ja. Darum geht es, so einen auszubilden. Aber Rose hat die Jungs, also ich will jetzt sehen, dass das jetzt so falsch rüberkommt, der hat die schon auf dem Schirm. Also wenn man ihn jetzt nach Winners Osave fragt, der hat die auch alle im Training gesehen. Der hat auch gewisse Spieler, die er jetzt mit ins Trainingslager nehmen will. Yannick Eduardo zum Beispiel, Stürmer aus der U19. Die bekommen schon ihre Chance. Also das ist jetzt kein absoluter Inner Circle, die erste Mannschaft und die Nachwuchsspieler hätten da gar keinen Zugang. Ne? Die Rose kennt die Spieler schon sehr gut und versucht, die auch schon in der ersten Mannschaft halt anzutesten und ins Training zu nehmen.
Ja. Ich meine, wir erinnern uns dann alle an das, was Julian Nagelsmann da mal gesagt hat, als er mal viele Nachwuchsspieler mit dabei hatte und die richtig generell in die Kritik genommen hat. Man muss aufpassen bei diesem Thema. Es ist natürlich deswegen eines, weil Leipzig selbst, als man damals in die erste Liga kam, immer das auch vor sich hergetragen hat und das auch dann so lange so ein Narrativ war, was nie gestimmt hat, nämlich dass man eben viele Nachwuchstalente in den Profibereich bekommen würde. Das war damals richtig, darauf hinzuweisen, dass es nicht stimmt. Jetzt muss man allerdings auch darauf hinweisen, dass in der Kategorie, in der Leipzig spielt, und da hast du eben Leverkusen, Bayern, Dortmund noch, wer von denen schafft es denn, junge Talente einzubauen im laufenden Betrieb? Da kann man vielleicht Dortmund nennen, das hat aber dann damit zu tun, dass die eben Transfers verpflichten für ihre Jugendabteilung und dann hochziehen. Also deswegen weiß ich nicht, ob man das so gelten lassen kann. Und ansonsten schafft es auch keiner, weil es sehr schwierig ist, weil du letztlich Kaderpositionen frei halten musst. Du musst es letztlich machen wie der SC Freiburg zum Beispiel, die eben sagen, nee, wir holen uns jetzt keinen Sechser, weil wir wissen, Merlin Röhl wird in 2 Jahren soweit sein und dann bekommt er Minuten und dann denken wir, dass das reicht und wenn es nicht reicht, dann müssen wir dann eben jemanden kaufen. Das kann sich Freiburg erlauben, weil es in Freiburg nicht schlimm ist, wenn man mal nicht Europapokal spielt, aber du hast es ja selber gesagt, Leipzig hat einen Personalaufwand, Platz 3 in den letzten von der DFL veröffentlichten Zahlen, das ist auf 21/22 bezogen. Ich denke, dass es für 22/23 nicht so viel anders sein wird, denn auf diesem dritten Platz liegt man jetzt schon seit 3 Jahren. Leipzig muss Champions League spielen. Leipzig zahlt auch Champions League Gehälter, auch wenn man natürlich nicht so viel zahlt wie Premier League und auch nicht so viel wie Bayern. Aber Da gibt es dann wahrscheinlich weniger Spielraum und du hast gleichzeitig aber auch viele Spieler, jeden Nachwuchsspieler, den du bringst, dem ziehst du einem anderen, wahrscheinlich besser bezahlten Spieler vor. Und das musst du auch wirklich wollen als Trainer und da musst du auch als Verein hinterstehen. Also es ist nicht ganz so einfach, aber ich glaube, wir können uns von dem Gedanken verabschieden. Es wird einfach nicht funktionieren, so wie es bei Bayern nicht funktioniert und so wie es auch bei Dortmund nur mit einer ganz großen Klammer funktioniert und bei Leverkusen ja eigentlich auch nicht. Ich meine, die haben sich ein Jahrhunderttalent geholt, entgegen aller Absprachen vom ersten FC Köln, obwohl man sich eigentlich einig war, wir machen das nicht mehr. Ja, toll, also soll ich jetzt die dafür loben, dass sie Florian Wirtz spielen lassen? Weiß ich nicht. Aber gut.
Ja, aber ich gebe dir in allen Punkten recht, aber dennoch finde ich, kann man es so machen wie Nagelsmann, wenn es die Spielsituation mal hergibt, dass du dann halt auch sagst, wenn ich von dem Spieler überzeugt bin, dass eben so ein Spieler wie eben der Yannick Eduardo oder Winners Osave, dass die mal ein paar Minuten kriegen, sich mal zeigen können, möglicherweise so ein Stück auch in das Team halt reinkommen, ne? Und dann vielleicht auch für andere interessant sind, um sich da anzubieten anderswo. Das ist ja bisher war ja das Prinzip, dass RB dann die Spieler verliehen hat an zum Beispiel Clubs in Belgien. Mhm. Die kommen dann irgendwann wieder, dann guckt man, dann werden sie nochmal verliehen in die zweite Liga oder sowas. Und jetzt bei Tom Kraus zum Beispiel, der ist jetzt in Deutschland geblieben, aber Frederik Jeckel war noch so ein Beispiel, auch U-Nationalspieler, der jetzt bei Elversberg gute Rolle spielt. Das sind dann aber meistens keine Spieler, wo dann die RB-Sportdirektoren zu der Einschätzung kommen, der ist jetzt unser Innenverteidiger Nummer 4, sondern oder 5, sondern die Spieler werden dann halt doch wieder abgegeben. Das ist, ja, also es ist schwer. Ich glaube auch, das wird eher so laufen, wenn überhaupt, dass Spieler mal einige Minuten bekommen und sich dann vielleicht anderswo durchsetzen. Mhm.
Letzte Frage, die ich hätte. Jetzt ist man gerade im achten Jahr. Siebenmal hat man jetzt schon Erstligasaisons beendet. Nur einmal lag man nicht in den Champions League Plätzen. Da lag man auf Rang 6. Ansonsten immer Champions League gespielt. Und das ist ja auch der Anspruch. Und wir alle haben uns daran gewöhnt, dass zweimal jährlich Manchester City und Rasenballsport Leipzig gegeneinander spielen. Und in der Regel dann City immer gewinnt. Aber es immer auch irgendwie lustige Spiele sind, weil Leipzig nie so komplett untergeht. Zumindest kann ich mich jetzt gerade nicht dran erinnern. Gab es da mal dieses
Anfang? Das Spiel zu Beginn dieses Jahres ging, glaube ich, 0-7 aus.
Okay, das habe ich ja dann schon wieder komplett verdrängt.
Da war ich im Stadion, das waren auf alle fünf Tore von Haaland.
Stimmt.
Und unter Jesse Marsch 3-6. Aber gut, da immerhin 3 Tore geschossen.
Aber es ist immer was los für den neutralen Beobachter, die neutrale Beobachterin. Aber wenn wir das jetzt eben sehen, also Aufstieg in die erste Liga ist geschafft, das ganze Konstrukt im Fußball etabliert, wie man das findet, die ganzen Hintergründe tausendmal besprochen. Ich verstehe auch jeden, der es sehr kritisch sieht, kann man auch sehr kritisch sehen, aber Leipzig ist da und Leipzig spielt immer Champions League. Wo glaubst du, geht es jetzt für Leipzig hin? Weil ich habe ein bisschen den Eindruck bekommen, trotz der 2 DFB-Pokalsiege, die ja für Leipzig sehr wichtig waren, endlich mal Titel zu gewinnen, habe ich den Eindruck gehabt, schon in der letzten Saison, es ist irgendwie ruhig rund um Leipzig, im Positiven wie im Negativen. Also positiv ist, dass es jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Unruhe gibt, wenn man mal gegen Wolfsburg zweimal verliert, auch wenn es natürlich nervt, verstehe ich. Im Negativen aber auch so, dass ich das Gefühl habe, das Grundinteresse ist nicht mehr ganz so groß. Wie blickst du da drauf?
Ich glaube auch von außen würde ich dir da zustimmen. Also das merke ich ja jetzt als freier Journalist auch zum Beispiel an Aufträgen, ne? Mhm. Wie überregionale Medien bei mir Texte bestellen vor großen Spielen. Das war noch vor einer gewissen Zeit war das jetzt so ein Spiel wie Dortmund zum Beispiel, wäre das Interesse größer gewesen. Was auch Champions League Spiele angeht. Also ich glaube hier, also in der Region, in Leipzig ist das Interesse nach wie vor da, ne? Aber von außen fehlt jetzt wahrscheinlich so der nächste große Step in dieser Erzählung. Mhm. Also man hat jetzt natürlich den Titelgewinn gehabt, ne? Oder die beiden Titelgewinne, DFB-Pokal, aber jetzt fehlt so der nächste Schritt hin zum absoluten Spitzenteam in der Bundesliga oder so ein Ausreißer vielleicht mal in der Champions League, dass du halt vielleicht mal einen schlagbaren Achtelfinal Gegner bekommst und dann auf einmal im Viertelfinale stehst oder sowas. Ne? Also da, da ist sozusagen die vom Grundinteresse her ist stagniert das wahrscheinlich so gerade so ein bisschen von, wenn man jetzt das bundesweite Interesse sich mal anschaut.
Mhm.
Ja, aber das ist ja auch genau das, wo RB auch selber hin will, ne? Also wofür auch mal Eberl angetreten ist oder auch Rose, um RB Leipzig da ganz oben reinzuführen, ne? Und auch diese die Mentalität dafür und das Know-how da einzubringen, um tatsächlich um die Meisterschaft mal mitzuspielen.
Mhm.
Ich meine, wir Journalisten haben jetzt RB ja schon abgeschrieben in der Saison, ne? Sie haben den Anschluss nach oben verloren. Jetzt am vergangenen Spieltag war RB ja so ein Gewinner durch dieses auch teilweise fast glückliche, durch den glücklichen Sieg in Dortmund. Am Ende hätte es ja auch gut und gerne noch unentschieden werden können. Und da sieht es jetzt schon wieder ein bisschen anders aus, ne? Der Abstand ist jetzt gar nicht mehr so immens. Zum FC Bayern, zu Stuttgart sind es ohnehin nur 2 Punkte. Auch Leverkusen ist schon wieder in Schlagdistanz, wenn man jetzt mal überlegt, dass die am ersten Spieltag der Rückrunde nach Leipzig kommen. Ne? Da ist ja auch vorstellbar, ist, dass RB Leipzig gewinnt. Also es ist schon so, dass die mit Dani Olmo, mit Willi Orban so den Gedanken haben, in der Rückrunde da auch nochmal richtig anzugreifen. Also intern ist das jetzt hier abgeschrieben.
Mhm.
Aber dann kommen wir wieder zu den eingangs beschriebenen Problemen. Dann müsste natürlich auch das Spiel an sich mehr noch Spitzenfußball-like sein, anstatt jetzt nur diese Ambition zu haben und vielleicht irgendwie auf Dani Olmos Geistesblitze zu hoffen, wenn der wieder da ist.
Ja, das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, du hast den Fluch der gläsernen Decke bei Leipzig. Selbst wenn jetzt irgendwie eine Meisterschaft mal rausfallen würde, was natürlich schon eine gewisse Berichterstattung bedeuten würde, eigentlich ist es egal. Leipzig hat sich jetzt quasi da reingespielt in diesen Top-4-Bereich. Leipzig emotionalisiert in der Stadt und der Region einen Teil der Menschen, außerhalb eher im Negativen, aber selbst das nicht mehr so wirklich. Und da gäbe es ein paar, die würden sich sehr darüber ärgern, wenn Leipzig mal Meister wird. Ich meine, ich hatte Leipzig als Meister getippt. Ich weiß genau, was das in Menschen auslöst. Ich habe es mitbekommen. Ist halt so.
Konntest du noch ruhig schlafen dann oder wurdest du massiv beleidigt?
Naja, also ja gut, man muss ja sagen, es geht aus beiden Richtungen. Also Leipzig polarisiert in dem Sinne, dass natürlich es viele Menschen gibt, die Leipzig ablehnen und dementsprechend dann jemanden wie mir unterstellen, ich wäre jetzt Leipzig-Fan, nur weil ich das getippt habe, weil ich halt keine Lust hatte, Bayern zu tippen. Auf der anderen Seite ist niemand so schnell beleidigt und eingeschnappt wie Leipzig-Fans, wenn mal ein Leipzig-Segment im Rasenfunk statt 10 Minuten nur 8 Minuten dauert. Da kriegst du auch die ganze Trollarmee kommt da ums Eck. Also das ist halt einfach so und das ist aber vielleicht auch eher Kennzeichen davon, wie eben heutzutage bei polarisierenden Themen Diskurse geführt werden. Das liegt nicht komplett an Leipzig alleine, dass das so ist. Aber ja, ich habe es zu spüren bekommen. Aber ich weiß inzwischen bei Leipzig, dass das in beide Richtungen so funktioniert. Du kannst es nie ein Recht machen.
Zumindest wenn wir jetzt auch mal von der Öffentlichkeit reden, die sich im Netz bewegt. Das ist, muss
ja,
man
ja
genau. Auch nochmal trennen.
Das nochmal was anderes.
Wir haben ja auch noch eine reale Öffentlichkeit, die sich jetzt vielleicht gar nicht so da in Foren oder sozialen Medien oder so bewegen. Aber gebe ich dir recht, das ist bei die RB-Fans, die sich da bewegen, die sind halt extrem hellhörig bei jedweder Form von Kritik, weil sie eben auch so viel Kritik in den vergangenen Jahren seit 2009 einstecken mussten, also und jetzt nicht bloß berechtigte Kritik, sondern eben auch Beleidigungen, Schmähungen und so weiter, und da hat sich da so eine Abwehrhaltung auch dann wieder in die andere Richtung entwickelt.
Absolut.
Nehm ich so wahr. Ja,
ja, ja, es gibt aber so eine Verranntheit auf beiden Seiten. Also sowohl bei denjenigen, die ablehnen, als auch bei denjenigen, die Leipzig ganz toll finden.
Auch diese Themen, wo RB, die Zeit, wo RB so extrem polarisierte, ist vielleicht jetzt mal abgesehen von gewissen Ultrakurven, aber so generell in der Öffentlichkeit, hat RB da jetzt irgendwie diesen Platz, und es ist nicht mehr der immer der Riesenaufreger, ne? Was ja auch in Ordnung so ist. Man muss sich jetzt irgendwie, natürlich kann man inhaltlich da weiter argumentieren und das gut oder schlecht finden, aber es ist auch okay, dass wir jetzt nicht irgendwie 10 Jahre lang auf so einer Erregungswelle sind, sondern dass sich das ein bisschen normalisiert. Das ist, finde ich, okay. Und aber klar, dadurch ist das Interesse, muss sich RB jetzt halt wirklich durch also absolute Spitzenleistung eigentlich erarbeiten. Also man merkt das auch selbst bei den RB-Fans, bei den Lesern, wenn man auch so Zugriffszahlen sich anguckt, wenn RB, wie das in den vergangenen Jahren war, so einen schlechten Start hat und auch mal vielleicht auf Platz 10 steht oder sowas, dann ist das Interesse direkt absolut ermüdet. Also RB wird nur wahrgenommen durch mindestens Champions-League-Platzierungen. Und alles, was drunter ist, das ist eigentlich inakzeptabel für alle, also sowohl im Verein als auch drumherum.
Ja, genau. Und du siehst es ja auch in sowas wie den BesucherInnenzahlen im Stadion. Ich meine, da muss man dazu sagen, es ist ein sehr großes Stadion. 40.000 sehen logischerweise in einem 50.000er Stadion viel, viel mehr aus als eben in einem 70.000er Stadion. Aber du merkst es an allen Ecken. Und das ist eben das, was ich meine mit dem Problem der gläsernen Decke. Es ist ganz, ganz schwierig, noch irgendwie höher hinauszukommen, als ja. Leipzig gerade ist. Ich würde sagen, langfristig wird es auf gar keinen Fall funktionieren, außer es ändert sich was an der Grundstruktur dieser Liga, also Super League oder irgendwie Investoreneinstiege. Dann vielleicht verändert sich nochmal was. Ich weiß aber gar nicht, ob das so gut wäre für Leipzig. Und gleichzeitig, selbst wenn du das schaffst, du hast ja auch ein Publikum angezogen, das mit Rückschlägen nicht umgehen kann, das mit Niederlagen nicht umgehen kann. Das ist sehr ähnlich zu Elementen, die du beim FC Bayern siehst, die du auch manchmal bei Borussia Dortmund siehst. Das ist einfach so. Wenn die Leute sich dran gewöhnen, dass du immer ins Achtelfinale der Champions League Minimum kommst, dann werden die das 2:1 gegen Roter Stern Belgrad nicht mehr euphorisch bejubeln. Das ist menschlich und dementsprechend, ja.
Zumal ja auch die Zahl der Fans dann bei so einem Auswärtsspiel fehlt.
Ja, das kommt natürlich.
Das muss man auch mal sagen. Das sind dann eben 500 oder so waren da, glaube ich, so knapp 500, 450 oder sowas sind da mitgefahren. Ne? Das ist dann, da fehlt es halt einfach auch noch an gewachsenen, ja, Ebenen so in dieser Fanstruktur. Also das wird's, denke ich mal schon, über die Jahre und Jahrzehnte wird sich das auch noch ein bisschen verändern, weil da ja jetzt so eine Generation ja ranwächst, die auch da ins Stadion geht und mit dem Verein irgendwie oder mit dem Club mitfiebert, die dann vielleicht auch bereiter sind, da auswärts zu fahren. Aber aktuell hast du halt da das Publikum, nee.
Ja, genau, man hat es nicht und wurde auch genügend thematisiert. Ich habe es auch im Rasenfunk Royal thematisiert. Und dann kommst du aber halt an so einen Punkt, wo wieder mehrere Wahrheiten nebeneinander stehen. Also ja, es stimmt, die Fanbase von Leipzig ist viel, viel kleiner als bei vielen anderen Vereinen. Und ja, es stimmt, bei anderen Vereinen wären da 10.000 mitgefahren. Und ja, es stimmt, es war totaler Quatsch. Es war ein typischer Ralf Rangnick, dass er mal behauptet hat, Leipzig hätte die drittmeisten Fans hinter, ich glaube, damals Bayern und Dortmund. Das war einfach alles Quatsch. Aber ja, es stimmt auch, dass Leipzig eine strukturschwache Reaktion ist. Ja, es stimmt auch, dass die Lohneinnahmen und so weiter geringer sind dort. Ja, es stimmt auch, dass sich so etwas erst über Jahre hinweg entwickeln muss. Also, dass das eben nicht immer machbar ist. Und dann gibt es kein richtig und kein falsch. Wenn man aber dieses einerseits, andererseits macht, werden die Leute sauer. Ich habe festgestellt, im Rasenfunk Royal werden die Leute sauer, wenn man es allein anspricht. Das reicht schon, dass man mal die Frage stellt, wie siehst du die Entwicklung? Ja, gut. Aber gut, jetzt... Wir sind viel, viel zu lange geworden, aber ich sehe, auch du redest immer noch gerne auch über diese Themen, die ja eigentlich dann doch sich so gar nicht verändert haben in den letzten Jahren. Es ist alles ein bisschen gleich geblieben, oder?
Ja, also was den Fanzuspruch angeht, das hat sich jetzt in der Tat jetzt nicht so viel verändert. Ich meine, wir hatten, als RB neu war in der Bundesliga, ne, da hatten wir ja gerade in Dortmund oder bei Bayern oder so, dann da hat man von 8.000, 7.000 Auswärtsfans oder so gesprochen. Aber dann gab es halt zum Beispiel in Dortmund dann diese Krawalle, weshalb dann auch jetzt viele Fans sagen, ich habe keine Lust, nach Dortmund zu fahren. Das könnten sicherlich mehr sein als die 2.350, die es jetzt waren. Genau, also das hat sich alles so ein bisschen eingepegelt und normalisiert. Wenngleich da natürlich auch neue Fangruppierungen und so nachwachsen, die halt auch sich so einen ultra-affinen Anstrich geben. Da muss man mal gucken, wie sich das. Ich glaube, das ist eine Sache von Jahrzehnten. Da können wir jetzt nicht sagen, irgendwie in ein, zwei oder einem halben Jahr verändert sich das, sondern dass so eine Kurve, die entwickelt sich ja über Jahrzehnte. Also dann vielleicht, ich weiß nicht, ob wir beide das dann noch besprechen, aber wenn man in 20 Jahren, wenn wir hier uns nochmal in 20 Jahren verabreden, das fände ich mal sehr interessant zu gucken, wie sich die RB-Fankurve dann entwickelt hat.
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dann gibt es die Bundesliga in dieser Form nicht mehr. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich sehe gerade, dass ich 5 Minuten zu spät jetzt schon in die DFB-Pressekonferenz komme, die jetzt gerade stattfindet, zur Umgestaltung der Junioren-Bundesligen. In diesem Sinne, Uli, du siehst, wie du mich gefesselt hast. Mir ist das nicht mal aufgefallen. Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst im Rasenfunk. Und ja, bis dann also wir hören uns aber vor den 20 Jahren dann schon auch nochmal, oder?
Okay. Gut. Wenn du magst. Nee, vielen Dank. War inspirierend und wie immer. War gut.
Das freut mich zu hören. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich für eure Aufmerksamkeit. Unterstützt den Rasenfunk. rasenfunk.de/supportersclub ist die URL dafür. Oder kiosk.rasenfunk.de. Da könnt ihr unter dem Hashtag Tasse für Mutti eine Tasse für Mutti kaufen. Denn was sagt mehr Ich liebe dich als eine Rasenfunktasse? Also, lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Auf rasenfunk.de findet ihr all die anderen Sendungen, die unter anderem auch zu diesem Spieltag veröffentlicht wurden. Bleibt gesund und bleibt uns gewogen. Bis bald hier wieder. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.